Willkommen zum Autoralpha-6-Podcast. Ich schaue immer recht gerne Serien im Fernsehen mit übernatürlichen Fähigkeiten, habe mich aber bei Magie beispielsweise gefragt, wie das denn eigentlich funktionieren soll. Es gibt einen Zauberspruch, der malt beispielsweise dann die Wand rot an, einen anderen Zauberspruch, dann habe ich einen Doppelgänger vor mir und einen dritten, dann kann ich mich teleportieren. Ich habe mich bei diesen riesigen Unterschieden an Fähigkeiten immer gefragt, wer macht denn hier eigentlich die Arbeit? Wenn man sich Mutantenfähigkeiten bei Perry Rhodan beispielsweise anschaut, ein Teleporter, dann lässt sich das in gewisser Weise noch physikalisch erklären. Zumindest kann man es insofern probieren, als man sagt, Teleportieren ist eine Fortbewegungsart, ich habe normale Beinmuskeln, die bewegen mich im 3D-Raum, dann gibt es vielleicht einen Teleportationsmuskel, der bewegt mich durch die vierte oder fünfte Dimension, indem er beispielsweise ein Kraftfeld erzeugt. Das ist also noch halbwegs physikalisch erklärbar. Aber bei Dingen wie Magie war mir das nie klar. Und da kommt jetzt der Flammenstaub ins Spiel, denn der führt das Ganze zurück auf eine Gemeinsamkeit, nämlich auf die Manipulation von Ereigniswahrscheinlichkeiten. Und das fand ich damals sehr spannend zu lesen, denn dann kann man diese ganzen vielen verschiedenartigen Fähigkeiten alle doch irgendwie wieder erklären. Wenn es eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis gibt, dann kann man durch Anwendung des Flammenstaubs die Wahrscheinlichkeit lokal da, wo man ist, so dermaßen erhöhen, dass es recht sicher eintritt. Und damit könnte man dann Wände malen, Doppelgänger erzeugen und teleportieren. Starten möchte ich mit Band 1, zwischen den Dimensionen. Atlan befindet sich in einem kleinen Beiboot in der Nähe des kürzlich zerstörten Dunkelsterns. Die Flotte der Lordrichter ist mehr oder weniger aufgerieben. Es gibt einige versprengte Einheiten, die noch funktionsfähig sind. Hyperphysikalische Phänomene machen das Navigieren sehr schwierig. Atlan wird von einem Keilraumschiff verfolgt, kann aber Ausweichmanöver fliegen und durch ein intelligentes Manöver, er fliegt ganz nah an einem Trümmerstück vorbei, der Verfolger prallt aber dagegen, weil sein Raumschiff viel größer ist, kann er sich des Verfolgers entledigen. Atlan trägt den Flammenstaub in sich, den er in der Intrawelt aufgesammelt hat, allerdings hat er selbst noch keine bewussten Erfahrungen damit gemacht. Und bevor er den Flammenstaub der Kontrakraft gibt, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen die Lordrichter verschrieben hat, möchte er selbst Erfahrungen sammeln, denn die Kontrakraft könnte ja auch eine Finte der Lordrichter sein, die damit selbst in den Besitz des Flammenstaubs gelangen wollen. Atlans Beiboot fängt einen Notruf auf. Atlan fliegt hin, sieht eine sehr kleine Rettungskapsel. Diese ist auf Kollisionskurs mit einem großen Trümmerstück und wird in ein paar Sekunden daran zerschellen. Glücklicherweise gibt es aber auch noch ein kleineres Trümmerstück, was sie vorher treffen wird. Allerdings kann der Bordcomputer keine Aussage darüber treffen, ob der dann erfolgte Impulsübertrag ausreicht, um die Rettungskapsel gerade noch so an dem großen Trümmerstück vorbeizuschieben. Denn das kleine Stück rotiert erratig und das übersteigt die Kapazität des Computers. Und das ist nun die erste Möglichkeit für Atlan, den Flammenstaub bewusst einzusetzen. Er stellt sich also vor, wie das kleine Trümmerstück die Kapsel in einem korrekten Winkel trifft, Impuls überträgt, die Flugbahn ändert und dann ist die Kapsel gerettet und fliegt an dem großen Trümmerstück unbeschadet vorbei. Und genauso tritt es dann auch ein. Allerdings ist die Anwendung des Flammenstaubs hier sehr anstrengend. Atlan wird es sogar kurzzeitig schwarz vor Augen. Er dockt an die Rettungskapsel an. Sie hat einen Passagier, einen Zarkor namens Garshwin. Atlan befreit ihn aus der Kapsel, bringt ihn in die Medostation und nachdem sich Garshwin erholt hat, lässt er ihn auch frei. Atlan ist immer noch misstrauisch, beobachtet ihn weiter, aber im Wesentlichen kann sich der Zack auf dem Beiboot dann frei bewegen und auch in gewissem Rahmen die Technik benutzen. Atlan hat nun einige philosophische Gedanken. Er denkt an die vielen Schlachten zurück, die er hat müssen schlagen in seinem jahrtausendenlangen Leben und an die vielen Opfer, die er in Kauf nehmen musste, allerdings nie aus Eigennutz, wie er anmerkt. Da möchte ich jetzt mal kategorisch widersprechen, denn eine solche Gedankenwelt finde ich sehr gefährlich. Leute, die so denken, finde ich auch gefährlich. Der Einzelne ist nicht weniger wert als die Gruppe. Und die Definition eines Zieles als so hoch, dass sie Opfer rechtfertigt, ist inhärent subjektiv und damit der Inbegriff von Eigennutz, auch wenn damit anderen geholfen werden soll. Allerdings, und das war sehr gut gemacht im Roman, Der Autor legt Adlan ähnliche Worte im nächsten Satz auch in den Mund. Adlan meint, er denkt lieber nicht so sehr darüber nach, ob diese Einschätzung auch stimmt. Da hätte ich, bevor ich mich aufrege, einfach nur ein bisschen weiterlesen müssen. Dann wird auf Schrödingers Katze eingegangen. Immerhin geht es im ganzen Roman um die Manipulation von Wahrscheinlichkeiten. Eine Katze in einer Kiste. Die Kiste enthält eine Fiole mit Gift und ein Apparat, der nach einer festgelegten Zeitspanne mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit das Gift freisetzt oder nicht, die Katze also tötet oder nicht. Schrödingers Deutung ist nun, dass die Katze nach Ablauf der Zeitspanne in einem Überlagerungszustand existiert zwischen Tod und Leben und sich erst dann entscheidet, ob sie lebt oder tot ist, wenn ein Beobachter nachschaut. Ich persönlich finde jetzt, dass man bei diesen Gedankenexperimenten immer etwas lernen muss. Dieser Lerneffekt findet bei mir bei diesem Experiment allerdings überhaupt nicht statt. Denn man stelle sich nur mal vor, man würde anstatt der Katze einen Mensch in die Kiste setzen. Und damit es nicht zu langweilig wird, bekommt dieser Mensch eine Zeitung zum Lesen. Wenn wir jetzt irgendwann nachschauen und der Mensch ist tot, gut, haben wir Pech gehabt im Experiment, beziehungsweise der Mensch hat Pech gehabt. Wenn er aber lebt, dann könnten wir ihn ja fragen, wie waren denn die letzten Minuten? Warst du in Trance? Waren deine Gedanken langsamer? Warst du bewusstlos? Hast du dich irgendwie in einem Überlagerungszustand gefühlt? Ich behaupte einfach mal völlig unwissenschaftlich, unbegründet, die Antwort wird laut Nein, alles in Ordnung, ich habe Zeitung gelesen. Mir stellt sich bei solchen Deutungen dann immer die Frage, was ist denn hier jetzt der Beobachter? Das Luftmolekül außerhalb der Kiste, was als erstes die Katze berührt hat? Wenn zwei Menschen neben der Kiste stehen und ich mache sie auf, ist der Beobachter dann derjenige, der näher daran steht, der also zuerst sieht, ob die Katze lebt oder tot ist? Aber vielleicht ist er ja müde und seine Verarbeitung der Signale im Gehirn läuft langsamer ab und der Weiterstehende hat schneller das bewusste Bild einer toten oder einer lebendigen Katze. Und wenn der Raum dunkel ist, geht es dann um das Geräusch, ob die Katze sich bewegt. Man könnte auch noch einen Schritt weitergehen, man könnte einfach niemanden in die Nähe der Kiste stecken, sondern eine Kamera, die überträgt ein Bild in einen weit entfernten Raum. Wann hat die Katze sich dann entschieden, ob sie tot ist oder lebendig? In dem Moment, wo das Photon die Kameralinse getroffen hat oder in dem Moment, wo das Bild im Kontrollraum erscheint und ein Mensch es sieht? Aber was ist, wenn der Monitor ausfällt? Wann ist die Katze dann tot oder lebendig? Ich persönlich finde, in meiner laienhaften Einschätzung, eine Theorie, bei der es auf solche Fragen ankommt, sehr lückenhaft. Meines Erachtens fehlt da etwas. Wir haben die noch nicht vollständig verstanden. Und in der Wissenschaftshistorie sind die Menschen immer sehr gut gefahren, wenn sie sich selbst nicht so wichtig genommen haben. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Das Sonnensystem ist auch nicht der Mittelpunkt des Universums. Wir befinden uns in einem Spiralarm einer recht durchschnittlichen Galaxis irgendwo im Universum. Und bei jedem dieser Schritte, raus von wie wichtig sind wir, gab es einen Wissenssprung. Diese Überlagerungszustände sind allerdings im Kleinen gang und gäbe, beispielsweise basieren Quantencomputer darauf. Da stellt sich jetzt allerdings die Frage, gilt das dann auch für Katzen? Denn wir haben ja noch keine vereinheitlichte Theorie aus Quantentheorie und Einsteins Relativitätstheorie. Das heißt, es gibt irgendwo einen Bereich, wo man sich entscheiden muss, wie man ein physikalisches Experiment beschreiben will. Und da ist für mich dann jetzt die Frage, ist eine Katze noch in der Quantenwelt angesiedelt oder, etwas flapsig ausgedrückt, darf es nicht größer als eine Maus sein? Ich finde allerdings auch, dass es ein bisschen zu weit geht, wenn eine Theorie behauptet, sie beschreibt die Wirklichkeit, wie sie ist. Es reicht doch völlig aus, wenn die Theorie pragmatische Vorhersagen macht, die eintreffen. Und das tut die Quantentheorie. Es ist eine sehr erfolgreiche Theorie. Sie hat uns den CD-Player gebracht beispielsweise oder auch Quantencomputer. Und solange Vorhersagen gemacht werden können, die man verifizieren kann, ist alles gut und man vertraut der Theorie immer weiter. Denn verifizieren lassen sich physikalische Theorien ja sowieso grundsätzlich nicht, höchstens falsifizieren. Meines Erachtens wird es allerdings irgendwann ein Experiment geben, was die Quantentheorie nicht erklären kann. Dann gibt es eine neue Theorie und in der spielt vielleicht der Beobachter auch nicht mehr diese zentrale Rolle. Und diese neue Theorie wird sich dann zur alten verhalten, wie Einsteins Relativitätstheorie zu Newtons Gravitationsmechanik. Letztere reicht völlig aus im täglichen Leben, kann allerdings nicht die Bahn des Merkur erklären. Bis dieses Experiment gefunden wird, bin ich allerdings gespannt, was die Quantentheorie noch für Geräte hervorbringt. Aufgrund ihrer doch sehr seltsamen Phänomene im Kleinen Quantenteleportation, Verschränkung oder Superposition. Zurück in der Handlung wird Atlan nun angegriffen von 5 Keilraumschiffen. Allerdings erhält er von Garshwin die Information, es gibt eine spezielle Stelle, eine Kuppel, die sozusagen eine Schwachstelle der Rauma darstellt. Und nachdem er den Flammenstaub einsetzt und sich vorstellt, dass alle seine Schüsse diese Ziele treffen, passiert auch genau das. Und er kann mit 5 Schüssen diese ihm eigentlich weit überlegenen Rauma zerstören. Danach begibt er sich in den Ordnungsschatten eines großen Wrackteils, denn er ist sehr erschöpft und muss sich zuerst erholen. Währenddessen sammeln sich die restlichen Keilraumschiffe und fliegen in ein nahegelegenes System. Atlan fliegt mit Garshwin zusammen hinterher und sie finden eine Dschungelwelt vor. Und Atlan fragt sich jetzt, ob diese Welt denn eine Wüstenwelt gewesen wäre, wenn das sein Wunsch gewesen wäre. Das finde ich jetzt reichlich konstruiert, denn ich weiß nicht, ob es eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein Planet einfach so seine Charakteristik ändert. Den Planet gab es ja schon, bevor Atlan sich vorgestellt hat, wie er ist. Und ob sich ein Planet dann in seiner gesamten Fauna und Flora plötzlich einfach so ändert, nur weil er den Flammenstaub einsetzt, das halte ich doch für sehr, sehr komplex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine irgendwie geartete Quantenwellenfunktion dafür gibt. Nichtsdestotrotz landet Atlan, Garshwin bleibt lieber an Bord, Atlan geht raus. Er setzt den Flammenstaub jetzt sehr häufig ein und er kann die Umweltbedingungen auf dem Planeten nach seinem Gutdünken festsetzen. Er spricht davon, dass er sich gewünscht hat, dass die Blätter eine bestimmte Form haben. Das halte ich jetzt für absolut unrealistisch, denn das würde bedeuten, dass es eine größere Nullwahrscheinlichkeit gibt, dass ein Blatt einfach mal so seine Form ändert und auch die Gene, die zu seiner Form geführt haben, die ganze Evolution der Pflanze müsste sich geändert haben. Das halte ich für völlig unrealistisch. Denn laut Roman sollte es nicht möglich sein, dass der Flammenstaub unmögliche Ereignisse Realität werden lässt. Dann wird es jetzt sehr abstrus. Atlan stellt sich nämlich vor, dass das Volk der Roshesh, die Besatzung der Keilraumer, Echsen sind, dreigeschlechtlich, Eier legen, die sie irgendwie um Baumäste wickeln. Genau das findet er dann auch auf der Dschungelwelt vor. Und er denkt darüber nach, dass die Lordrichter alles nur über die Roshesh wissen, weil Atlan sich das so gewünscht hat. Ich habe das hier jetzt nicht ganz verstanden, diesen ganzen Abschnitt. Das klingt für mich ein bisschen so wie eine Zeitreise mit instantaner Veränderung, ein Zeitparadoxon, dass der Flammenstaub dazu geführt hat, dass die Evolution dieses Volkes jetzt plötzlich komplett anders vonstatten gegangen ist. Das ist auch in dem Sinne unglaubwürdig, denn irgendjemand kennt ja das Volk schon. Ist dann das Wissen dieser Personen auch instantan verändert worden, wenn es Lehrbücher gibt, in denen Bilder von sich entwickelten Roshesh drin sind, haben sich dann die Bilder geändert. Das erscheint mir alles äußerst konstruiert. Etwa 30 Raumas sind gelandet auf dem Planeten. Atlan möchte sie zerstören. Er stellt sich vor, wieder mit Hilfe des Flammenstaubs, dass es an Bord all dieser Rauma eine Energiefehlfunktion gibt. Aber das funktioniert nicht. Interessant hier fand ich jetzt aber, dass er eine Rückmeldung bekommt vom Flammenstaub. Das Bild, das am stärksten in seinem Bewusstsein manifest ist, ist nämlich das des Staates aller 30 Raumschiffe. Das heißt, es ist auch mit Anwendung des Flammenstaubs äußerst unwahrscheinlich, dass 30 Raumschiffe gleichzeitig eine Energiefehlfunktion haben in der heutigen Technik. Deswegen probiert er es eine Nummer kleiner, probiert es bei einem Raumschiff und da klappt es. Allerdings wird Atlan nun von den Roshesh verfolgt. Garshwin kommt mit dem Beiboot und nimmt ihn auf. Mit Atlans Erfahrung und seinem Flammenstaub können sie dann doch schlussendlich die Keilraumschiffe alle zerstören. Für eine gewisse Zeit fliegen sie dann ziellos durch die Galaxis Dwingelo, bis sie irgendwann auf eine Raumstation treffen. Atlan hat jetzt den Plan gefasst, Garshwin soll ihn als seinen Gefangenen ausgeben. Er möchte auf die Raumstation gebracht werden, zurück wird er schon irgendwie wieder kommen. Mir war jetzt Atlans Motivation hier nicht ganz klar, warum er denn unbedingt auf diese Raumstation will. Vielleicht möchte er Informationen sammeln. Es gibt dann noch ein kurzes Verhör mit dem Befehlshaber der Station, einem Maquis. Atlan stellt aber fest, er weiß nichts und er kann mit ihm nichts anfangen, also tötet er ihn. Der Autor hat Atlan hier jetzt immer unsympathischer und immer rücksichtsloser beschrieben. Das war wohl auch die Intention. Macht korrumpiert. Ich muss allerdings sagen, dass für mich so langsam der Roman an Unterhaltungswert verloren hat. Denn insgesamt wird es jetzt in sehr vielen Szenen einfach nur unsinnig gewalttätig. Der Flammenstopp wird minütlich eingesetzt. Es gibt jetzt nur noch kurze Äußerungen wie, ich wünschte mir, dass der Gang vor mir leer ist. Und dann ist er auch leer. Es hat jetzt also überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass wir irgendwelche Wahrscheinlichkeiten manipulieren. Jetzt ist es wieder reine Magie. Adlan und Gashwin entkommen von der Station. Sie fliegen mit ihrem Beiboot weg, werden verfolgt. Adlan fliegt nah an der Sonne vorbei. Diese manipuliert er, dass sie eine Protuberanz ausschickt und das ihn verfolgende Schiff wird zerstört. Das wiederum fand ich jetzt eine sehr gute Sache, denn das ist ein recht gut verstandener physikalischer Prozess. Und dort die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen zu erhöhen, die dann in der Summe dazu führen, dass ein Sonnenflare erzeugt wird, das erscheint mir jetzt wiederum physikalisch realistisch. Adlan ist allerdings jetzt total entkräftet. Er sieht um Jahre gealtert aus. Seine Haare sind grau, sein Gesicht ist eingefallen. Die Anwendung des Flammenstaub fordert mittlerweile ihren Tribut. Dann ist mein Interesse sehr stark gesunken, den Roman noch aufmerksam zu Ende zu lesen. Adlan erzeugt irgendwie eine Supernova. Er kann es ja. Die Raumstation wird vernichtet. Gashwin stirbt auch irgendwie. Nachdem wir vorher ein Dutzend kleine Realitätsfacetten bekommen haben, was sehr schwierig zu lesen war, Adlans Extrasinn erwacht und Adlan selbst merkt nun endlich, dass er sich durch Anwendung des Flammenstaubs verändert hat. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Beginn des Romans war sehr spannend. Die ersten Anwendungen des Flammenstaubs, die physikalischen Erklärversuche, diese recht kleinen Experimente, die ich auch nachvollziehen konnte, die 5 Schüsse, die treffen, das war alles spannend geschrieben und das hat Spaß gemacht zu lesen. Im Laufe des Romans geht es aber immer mehr Richtung Magie. Die Idee der Wahrscheinlichkeitsmanipulation kommt in den Hintergrund und es sind meistens Sätze wie ich wünsche mir das und dann passiert es auch. Der gewalttätige Adlan allerdings hatte für mich überhaupt keinen Unterhaltungswert und diese Abschnitte habe ich auch nur ungern gelesen. Zum Schluss des Romanes gibt es dann minütlich die Anwendung des Flammenstabs, auch wieder nur mit Aussagen wie ich wünsche mir, hier wäre weniger deutlich besser gewesen, dass man sich auf ein paar kleine Anwendungen konzentriert hätte und diese etwas physikalisch erklärbarer gemacht hätte. Insgesamt kann man den Roman 3 teilen. Der erste Teil am Dunkelstern, den fand ich gut. Der zweite Teil auf dem Dschungelplanet war abstrus. Der dritte Teil auf der Raumstation war gewalttätig. Ich stelle mir mittlerweile bei Heftromanen immer 2 Fragen. Hat er mich unterhalten? Im ersten Teil ja, danach nein. Würde ich ihn nochmal lesen? Nein. Aktuell lese ich die Serie weiter, denn das Konzept des Flammenstaubs finde ich nach wie vor hochspannend, dass man viele verschiedene Fähigkeiten auf eine zurückführt. Ich hoffe, dass in den nächsten Romanen, jetzt wo Adlan gemerkt hat, dass er sich verändert hat, das Ganze wieder zurückgedreht wird, er vorsichtiger mit dem Flammenstaub umgeht und es sich dann vielleicht auch wieder mehr anfühlt, wie wir manipulieren die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und nicht, hier läuft ein gottgleiches Wesen durch die Gegend, schnippt mit dem Finger und dann passiert, was er will. Der nächste Roman ist Band 3, Todeszone Shimain. Den Vorgängerband Nummer 2 überspringe ich hier in der Besprechung, denn nach ein paar Seiten hatte ich den Eindruck, das ist ein Horrorroman und das war mir dann doch zu gruselig zu lesen. Adlan befindet sich auf einer Vulkanwelt. Er hat den größten Teil des Flammenstaubs abgeben können, und zwar an ein alternatives Ich. Ein Adlan aus einer leicht verschobenen Realität hat den Flammenstaub bzw. den größten Teil auf sich genommen und ist danach gestorben. Das fand ich eine sehr interessante Idee mit dem Alternativ-Adlan, denn es passt zum Thema Flammenstaub, Wahrscheinlichkeitsmanipulation und dann ist die Lösung für das große Problem, dass Adlan zu viel Flammenstaub trägt, dergestalt, dass ein Adlan aus einer leicht verschobenen Realität, in der die Wahrscheinlichkeiten anders verteilt sind, kommt und ihn rettet. Allerdings ist dabei sein Schutzanzug zerstört worden, sein Arm ist kompliziert gebrochen, seine einzige Hoffnung ist nun das Zarkor-Beiboot, in das er sich auch begibt, um sich medizinisch, soweit es geht, versorgen zu lassen. Währenddessen beschließt er, dass nun nach 4 Monaten in Twingelo und seinem Kampf gegen die Lordrichter es an der Zeit ist, zurück in die Milchstraße zu kehren. Leider ist der direkte Weg ihm verwehrt, denn der Pedopiler der Kappins, mit dem er ankam in Twingelo, wurde nach seiner Ankunft zerstört. Allerdings treffen nun zufällig 2 Schiffe der Ganyasen ein. Die Ganyasen sind Feinde der Lordrichter, was für Adlan gut ist. Auf der anderen Seite befindet er sich in einem Zarkor-Beiboot, das könnte Probleme machen. Allerdings kennt Adlan den Code der Ganyasen, sendet eine Nachricht mit seinem Namen, denn er ist ja bei diesem Cupping-Volk bekannt. Und das funktioniert auch, man antwortet ihm, man kennt ihn und seine Verbindung mit dem ewigen Ganyo Ovaron und Atlan schleust schlussendlich mit seinem Beiboot ein. Nach medizinischer Versorgung spricht Atlan mit dem Kommandanten Greed und erklärt diesem die Anwendung des Flammenstaubs, denn die beiden Schiffe sind nicht zufällig hier angekommen. Sie hatten einen Triebwerksschaden und Atlan vermutet, dass dies das Resultat der letzten Hilfe seines alternativen Ichs war, das die große Menge Flammenstaub kurz vor seinem Tod eingesetzt hat und eben genau dieses Ereignis in der Wahrscheinlichkeit erhöht hat. Atlan bittet den Kommandanten jetzt, ihn zurück in die Milchstraße zu bringen, denn sie sind auch angekommen mit 2 Pedopiler-Schiffen. Es sollte also kein Problem sein. Der Kommandant stimmt zu. Er möchte das Zagwar-Beiboot behalten, zwecks Technikanalyse. Möglicherweise können sie da etwas lernen im Kampf gegen die Lordrichter. Und gibt Atlan dafür ein Beiboot seines Schiffes und 10 Ganyasen sollen ihn begleiten. Das Transportfeld wird aufgebaut. Der Transport funktioniert in Nullzeit. Allerdings, sie kommen nicht in der Milchstraße an, sondern in Gruelfin. Der Kommandant hat Atlan hintergangen. Denn kurz bevor Atlan losgeflogen ist, gab es noch die Diskussion zwischen Atlan und Greed, was die Lordrichter nun als nächstes versuchen würden. Nachdem ihre Macht in Dwingelo gebrochen ist, würden sie sich vermutlich den beiden anderen Orten, in denen sie Macht haben oder ihre Macht erweitern wollen, zuwenden, die Milchstraße und Gruelfin. Und Atlans Vermutung bestätigt sich auch kurz darauf, denn es gibt eine Videonachricht des Kommandanten, die ist mit recht viel Pathos gehalten. Er weiß, dass er Atlan hintergangen hat, er wollte seinem Volk helfen. Dann fällt plötzlich ein Verband der Takera aus dem Hyperraum und sie greifen die Pedopiler-Station an. Die Avazin, das Beiboot Atlans, hilft so gut sie kann, macht die Standardtaktik, kurz in den Hyperraum, auftauchen, schießen und wieder weg. Im Roman gibt es noch einen zweiten großen Handlungsstrang, der etwa die Hälfte ausmacht und im Kapitelwechsel immer wieder umblendet zwischen Atlan und den Yuklas, ein kurzlebiges Volk der Kappins, in deren Gesellschaft, sie leben auf Raumschiffen, ist der Anführer gestorben, es gibt einen neuen Anführer, es gibt irgendwie eine Machtübergabe, sehr primitiv und rückständig, obwohl sie, wie gesagt, auf Raumschiffen leben, aber sie sehen die Takera als ihre Feinde an und materialisieren nun auch in der Nähe des Raumkampfes und greifen auf Seiten des Pedopilers und der Ganyasen ein. Sie können aber leider die Zerstörung des Pedopilers nicht verhindern. Und damit hat Atlan wieder keine Möglichkeit, um in die Milchstraße zu gelangen. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich fand den Atlan-Teil sehr spannend. Es war ein sympathischer Atlan und ein Atlan, über den zu lesen, auch wieder Spaß gemacht hat. Auch wenn in diesem Roman der Flammenstaub bewusst gar nicht eingesetzt wurde. Die Geschichten mit den Yuklas habe ich nur oberflächlich gelesen, denn die spielen in diesem Roman noch keine Rolle für den Fortschritt der Geschichte. Ihre ganze Charakteristik war mir etwas zu primitiv. Zumal mich einfach interessiert hat, wie geht's denn jetzt mit dem Flammenstaub weiter? Da war ich einfach zu ungeduldig. Insgesamt muss ich aber sagen, der Roman hat mich unterhalten und ich würde ihn auch nochmal lesen. Der nächste Roman ist Band 6, Zentralgehirn in Not. Die Bände 4 und 5 überspringe ich in dieser Besprechung. Ich entscheide bei Romanen immer über 2 Kriterien, ob ich sie lesen möchte. Da ist zum einen die Hauptpersonenliste und eine Kurzzusammenfassung. Letztere legt nun für mich bei den Romanen 4 bis 5 nahe, dass es sich im Wesentlichen um Yuklar-Probleme handelt und dass Atlan längere Zeit in Wäldern herumirrt. Und in diesem Falle fehlt mir der Science-Aspekt. In Band 6 befinden wir uns in einem riesen Robotschiff, das sehr heruntergekommen aussieht. Atlan ist zusammen mit 2 Yuklas, Abenwosch, dem aktuellen Machthaber, und einem älteren Yukla namens Zamtash in dem Roboter mehr oder weniger gefangen. Ein etwa 4 Meter hoher Roboter greift sie in gewisser Weise an. Sein Name ist Florimontis, er redet gleichzeitig von Freundschaft und generell etwas wirr. Diese Begegnung erinnert Atlan an ein früheres Ereignis in der Marco Polo. Dort gab es einen ähnlichen Roboter namens Florimond und das bringt Atlan zu der Schlussfolgerung, er befindet sich auf einem kapinschen Sammler. Sie folgen Florimontis in eine Beobachtungszentrale und sehen, dass der Hauptrechner des Raumschiffs mit Namen Mitiquin gerade bootet. Ausgeschleuste Vasallen mit Kameras zeigen das Schiff von außerhalb. Und man sieht, dass sich der Sammler, etwa 60 Kilometer lang, gerade aus der Oberfläche eines Mondes herauswühlt. Florimontis gesamtes Verhalten ist recht verwirrend. Er ist sehr weinerlich. Mich hat das immer erinnert an einen Pospi, dessen Plasmaanteil nicht mehr ganz normal funktioniert, oder an einen übertreten Mattenwilli. Florimontis will nachdenken, während im System eine Raumschlacht tobt zwischen Takeran und Zarquo auf der einen Seite und Ganyasen auf der anderen. Der Sammler fliegt per Unterlicht hinein. Atlans Extrasinn rät Atlan nun ab, den Flammenstaub einzusetzen, denn die Kosten dafür wären gesundheitlich viel zu hoch. Er solle diesen Ausweg nur wählen, wenn er sich in absoluter Lebensgefahr befindet. Während der Sammler Paratronschirme aufbaut, wild durch die Gegend feuert, kann er die Takera vertreiben. Atlan und seine Begleiter bekommen Räume zugewiesen, ihr Status ist unklar, Florimontis sieht sie als Gäste an, die Hauptpositronik des Schiffs ist sich da aber nicht ganz sicher. Ganz interessant fand ich ein nettes Detail im Roman. Der Raum von Atlan besteht im Wesentlichen aus einem großen Monitor, der von der Decke hängt und viel Gerümpel in den Ecken. Und Atlan räumt zuerst mal eine der Ecken frei, denn er möchte sich nicht unter den Monitor setzen für den Fall, dass der herunterstürzt. Das kann ich nun vollkommen nachvollziehen. Ich schlafe auch überhaupt nicht in Räumen, in denen eine Lampe über meinem Kopf hängt, wenn überhaupt über den Füßen, aber generell habe ich die Lampen auch ganz gerne irgendwo anders an der Decke hängen. In meiner Kindheit war es mal so, dass wir ein Leck in unserem Flachdach-Bungalow-Dach hatten und die Dachplatten, die in meinem Zimmer waren, ich glaube es war ein Styropor-ähnliches Material, haben sich unbemerkt vollgesogen mit Wasser und sind dann nachts irgendwann mal runtergefallen. Glücklicherweise in einer anderen Ecke als da, wo ich geschlafen habe. Seitdem bin ich da sehr vorsichtig. Mit Florimontis Hilfe kann Adlan einen kurzen Funkkontakt zu seinem Beiboot, der Avazyn, herstellen, gibt einen kurzen Lagebericht und befiehlt, dass die Avazyn sich ruhig halten soll, bis er die Lage im Sammler geklärt hat. Danach ziehen sie um in Overon Suite. Florimontis bricht den Kontakt zur Zentralpositronik ab und wir haben jetzt zwei Rechnereinheiten, die sich mehr oder weniger immer stärker bekämpfen. Der Jugger Zamtasch möchte nun primär sein eigenes Leben retten. Er intrigiert, er nimmt Kontakt zur Zentralpositronik auf und möchte Atlan und Abenbosch ausliefern für sein Leben. Er wird daraufhin durch Vasallen zur Zentralpositronik geführt. Er gibt Atlan und Abenbosch als Geheimagenten der Takera aus und diese sind auch Feinde Mitigwins und die Positronik scheint das alles zu glauben. Florimontis hat von diesem Plan Kenntnis erlangt. Er versteckt sich Atlan und Abenbosch unter einer Bodenplatte, denn sie vermuten einen Angriff, der auch kurze Zeit danach beginnt. Sie können die Angreifer jedoch erfolgreich täuschen. Florimontis hat dazugelernt. Er gibt Atlan und Abenbosch nun einen Schutzanzug und Strahler und sie schmieden jetzt den Plan. Sie möchten das Backup-System des Zentralrechners hochfahren, der dann die Kontrolle übernimmt, im Roman beschrieben als der schlafende Zwilling. Auch die Zentralpositronik lernt immer mehr hinzu. Die Fallen werden besser. Zamtasch unterstützt sie. Der Positronik geht das alles aber zu langsam. Und dann kommt ein sehr gruseliger Frankenstein-Einfall des Autors. Um die Geschwindigkeit der Kommunikation zu erhöhen, wird nämlich Zamtasch nun degradiert als Biokomponente und sein Gehirn wird herausoperiert. Ab dann habe ich die Handlungsstränge mit Zamtasch nicht mehr gelesen. Florimontis lernt auch immer weiter hinzu. Er kann fehlende Technikteile aufnehmen und hat nun die Fähigkeit, eine Transmitterverbindung aufzubauen. Er transmittiert sich, Atlan und Abenbosch, in die Nähe des schlafenden Zwillings, der allerdings hinter einem aktuell undurchdringbaren Schutzschirm ist. Sie werden angegriffen von Vasallen. Florimontis explodiert. Das lässt den Schutzschirm zusammenbrechen und Atlan kann das Backup-System starten. Das erkennt, dass das Zentralgehirn verwirrt ist, unfunktionell und schaltet es ab. Als Bonmot zum Ende wird nun ein neuer Florimontis gebaut, denn das Backup-System hat erkannt, dass eine unabhängig agierende Entität für die Kontrolle des Schiffes unabdingbar ist. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Leider für mich gab es hier keine Anwendung des Flammenstaubs. Der Roman ist sehr lokal, es gibt sehr viele Beschreibungen von Örtlichkeiten im Raumschiff. Es geht im Wesentlichen um die Erkundung des Sammlers und zum Schluss sind wir ein kleines bisschen weiter wie zu Beginn des Romans. Atlan ist immer noch im Sammler, aber nun ist er Verbündeter des Zentralgehirns und kann den Sammler nach seinem Gutdünken in gewisser Weise einsetzen. Den Einfall mit Zamtasch als Biokomponente fand ich, wie gesagt, sehr gruselig. Das ist insofern für mich selbst ein bisschen überraschend, denn im Anti-Ace-Zyklus gab es ja die Gehirn-Odyssee Perry Rodens in der Galaxis Naupaum und die habe ich früher immer recht gerne gelesen. Ich müsste mal da genauer drüber nachdenken, warum ich das eine gut finde und das andere nicht. Insgesamt fand ich den Roman halbwegs unterhaltsam, ich werde ihn aber so schnell nicht mehr lesen. Der nächste Roman ist Band 8, Der Zorn der Lordrichter. Adlan empfängt einen Notruf eines ganyasischen Kolonialplaneten. Dort erfolgt ein Angriff von Truppen der Lordrichter. Adlan sieht sich aber nicht in der Lage, dem Planeten dauerhaft zu helfen. Er fürchtet, wenn er ihm jetzt kurzfristig hilft, dann zieht sich der Planet der Zorn der Lordrichter zu. Und wenn Adlan abzieht, kommt alles nur noch schlimmer. Ihm ist total unklar, was die Lordrichter eigentlich mit ihrem aktuellen Angriff in ganz Grülfin erreichen wollen. Das Erobern von Planeten, denkt Adlan, ist nur Mittel zum Zweck, aber nicht das eigentliche Ziel der Aktion. Die Kommandantin der Avazyn, Carmyn, macht nun den Vorschlag, dass man zur Informationsbörse einer nahegelegenen neutralen Freihandelszone fliegt. Diese residiert auf einem Kunstplaneten namens Boich und sie ist auch auf diesem Planeten ausgebildet worden. Adlan entscheidet schnell, er stimmt zu, er fliegt mit der Avazyn, dem Sammler und 30 Juklar-Schiffen zur besagter Kunstwelt. Er bittet um Andockerlaubnis, bietet ein Bündnis gegen die Lordrichter an, denn seines Erachtens ist Neutralität in der aktuellen Gemengelage in Gruefin kein Schutz mehr vor Angriffen. Nach einer Verhandlung per Funk, in der Carmyn die Angaben Adlans bestätigt, darf er schlussendlich mit der Avazyn alleine andocken, die anderen Schiffe sollen aber mehrere hundert Lichtjahre von Boich entfernt warten. Adlan stimmt zu. Auf der Station angekommen, was mich sehr stark an eine meiner Lieblingsserien erinnert hat, Dark Matter, in der es auch eine Folge gibt, in der die Crew in einer Station ankommt und genauso stelle ich mir das vor, ein metallischer, dunkler Raum mit grünen Lichtern. Adlan wird zusammen mit Carmyn nun von dem Sohn des Chefs von Boich zur Informationsbörse gebracht. Die ist im Roman ganz nett beschrieben. Ich hatte direkt die Assoziation eines riesigen Internetcafés mit tausenden von Anschlüssen. Und so ähnlich verhält sich Adlan nun auch. Er surft nun halb in Trance mehrere Stunden im Boichnet, sucht nach Schlagworten wie Lordrichter, Schwert der Ordnung oder Flammenstaub. Nach diesen Stunden stößt er nun endlich auf eine relevante Information auf dem Planeten Extosh. Dort gibt es die sogenannte Mythothek und die Lordrichter-Truppen haben dort angegriffen, haben aber nicht wie sonst den Planet erobert, sondern haben irgendetwas, aktuell ist noch unklar was, in der Mythothek gesucht. Das gesamte Vorgehen der Lordrichter-Truppen auf diesem Planeten ist völlig anders als bei allen anderen Planeten, bei denen es um profane Dinge wie zum Beispiel Nachschub ging. Adlan glaubt nun, er hat den Anfang einer Spur gefunden. Zufälligerweise hat Symaltinoron, der Sohn des Chefs von Boich, allerdings vor kurzem einen hochrangigen Mitarbeiter dieser Mythothek aus Raumnot gerettet und er weilt nun auch auf Boich. Ich hatte mich hier jetzt gefragt, die ganze Serie geht ja um Flammensturm und Zufall, das schließt sich irgendwie aus. Es ist jetzt im Roman nicht speziell beschrieben, dass der Flammenstaub von irgendjemandem hier eingesetzt worden ist. Aber ich hatte beim Lesen hier den Eindruck, irgendjemand steckt hinter dem Ganzen und hat das Ganze orchestriert. Ich bin mal gespannt, ob sich das später als wahr herausstellt. Bevor Adlan jedoch ein längeres Gespräch mit diesem Mitarbeiter namens Zaska führen kann, beginnt der von ihm erwartete Angriff der Lordrichter-Truppen auf den Kunstplanet. Adlan übernimmt sofort die Verteidigung, obwohl er gar kein offizielles Mandat dazu hat. Er setzt die Juklerschiffe und den Sammler ein und, für mich neu, insofern habe ich in dem Roman auch etwas gelernt, er wendet die sogenannte Nelson-Strategie an. Ein Drittel soll in eine Halbkugelschale um Boich bilden, ein anderes Drittel soll in Reserve in energetische Verdunklung bleiben, denn auch die Lordrichter-Truppen haben Adlans Erfahrung nach bestimmt auch noch eine Reserve irgendwo stationiert und ein anderes Drittel soll zwei lineare Ketten bilden, sodass sie nach zwei Seiten feuern können, wenn sie angegriffen werden. Dann kommt eine Scharade zweier Strategen. Adlan geht zu Symaltin, dem Chef von Boich. Er fordert die Kommandogewalt in dieser Zeit der Not. Symaltin will sie ihm natürlich nicht geben. Er nimmt Adlan gefangen, aber Adlan hat das Ganze vorhergesehen. Er hat sich vorab nämlich Mikrotechnik ins Blut spritzen lassen. Und das kann nun die altertümlichen Robotfesseln, die er hat, so umprogrammieren, dass sie sich öffnen. Und Symaltin hat absichtlich diese Fesseln verwendet, weil er hofft, dass Adlan sich befreien kann und er ihm dann später von sich aus den Auftrag gönnerhaft erteilen kann, die Station zu retten. Nach einigen weiteren Charadezügen Kamin beispielsweise leitet einen Stoßtrupp, der Atlan befreien soll, der erwartet wird und sie weiß, dass sie erwartet wird, ist dann schlussendlich alles geklärt und Atlan hat kurzzeitig den militärischen Oberbefehl über Boich erhalten. Die Raumschlacht beginnt, Atlans Strategie funktioniert allerdings mehr schlecht als recht, denn die Juglas halten sich nicht wirklich daran, es gibt interne Streitigkeiten, mir wird das Volk immer unsympathischer. Es kommt mir vor wie Kinder, die mit Raumschiffen und auf Raumschiffen Unfug treiben. Hat mich ein bisschen erinnert an die Benguel aus dem Gänger des Netzes-Zyklus von Perry Roden, die ja auch mit aufgepfropfter Intelligenz handelten. Nach einer sehr ausführlich beschriebenen Raumschlacht, die recht spannend war, wird schlussendlich Boich gerettet. Die Lordrichter-Truppen sind zerstört. Atlan empfängt nun noch einen Bewusstseinssplitter Ovarons, der früher in der sogenannten Ganyu-Interpreterin war. Neben dem Flammenstaub, dem Extrasinn, hat er nun also noch einen Bewohner in seinem Geist. Auch erfährt er zum Schluss von Saska, was die Lordrichtertruppen denn wirklich nun in der Mythothek gesucht haben. Das waren nämlich Informationen über den vierten Stamm der Ruaxi. Die Ruaxi, ein Volk, das den Flammenstaub beherrschte, süchtig nach ihm war. Sie waren beauftragt von den Kosmokraten. Drei der vier Stämme sind in die Intrawelt gegangen und der vierte Stamm ist noch Rai. Und diesen scheinen die Lordrichtertruppen, beziehungsweise die, die hinter ihnen stehen, zu suchen. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich fand den Roman recht spannend, auch die Raumschlacht. Man lernt viel über Strategie. Der Roman bringt uns auch ein gutes Stück weiter in der Geschichte, denn er teilt uns die eigentlichen Beweggründe der Lordrichter mit. Der vierte Stamm der Ruaxi soll gefunden werden. Warum, bleibt allerdings noch offen. Insgesamt hat der Roman mich gut unterhalten und ich würde ihn auch nochmal lesen. Der letzte Roman ist Band 11, Die verlorene Ruaxi. Atlan befindet sich auf der Avazyn vor dem Planet Eschen, auf dem das vierte Volk der Ruaxi leben soll. Aktuell ist der Planet aber besiedelt von Vesakenos. Im Orbit befinden sich zwei Kirigalos, Schiffe der Lordrichter. Eins leuchtet düsterrot, sehr groß, etwa 3 Kilometer. Das andere sehr klein, 100 Meter, leuchtet weiß und Atlan vermutet sogar, auf diesem kleinen Schiff befindet sich sein eigentlicher Gegner, das Schwert der Ordnung, der Chef der Lordrichter. Vor einigen Tagen hat Atlan den Lordrichter Sarula können gefangen nehmen. Der Lordrichter kam mit seinem Eishaarfeld, was Angst verbreitet, aber Atlan hat hier nun einmal den Flammenstaub wieder eingesetzt. Dieser konnte das Eishaarfeld knacken und darunter war ein normaler Kapin. Dieser dürstet nun nach Rache gegenüber dem Schwert der Ordnung, denn er fühlt sich verraten und als Schachfigur an einen Platz geschoben. Atlan macht Maske, er täuscht vor, ein Hightech-Händler zu sein und bittet um Landeerlaubnis auf dem Planet. Vorab hat er noch durch einige Vasallen des Sammlers eine Kopie der Avazyn zusammenbauen lassen, die auch gleiche Streuemissionen abgibt, um damit einen Teil der Wachschiffe um Eschen fortzulocken. Man könnte also hier sagen, das ist so eine Art materiell gewordener Virtuellbildner. Atlan ist aber auch klar, dieser Bluff wird nicht lange vorhalten, aber es geht ihm hier auch nur um Zeitgewinn, um zu versuchen, eine Spur zu finden, ob und wenn ja, wo die Ruaxi sich auf diesem Planeten befinden. Durch kurze Zwischenspiele erfährt der Leser nun, dass das Schwert der Ordnung seit Hunderten von Jahren alles orchestriert hat. Beispielsweise die Versetzung Atlans nach Kruelfiel durch den Pedopiler. Das hat das Schwert der Ordnung orchestriert, indem er der Berater des damaligen Kommandanten Kuit war. Und auch die Hinweise auf den Planet Extosh, die Mythothek, kam von Zaska. Und auch dieser war ein, sagen wir mal, Agent des Schwerts der Ordnung. Dies soll alles das Ergebnis eines Wechselspiels zwischen Flammenstaub, Atlan und den Ruaxi gewesen sein. Diese Äußerung ist mir hier jetzt nicht ganz klar, wie das über Lichtjahre hinweg funktionieren soll, aber der Roman kulminiert später und es wird sich auch genau so darstellen. Atlan erhält erste Hinweise, dass es in einem Gebiet auf Eschen angeblich Relikte der Ruaxi geben soll. Am nächsten Tag möchte er dort mit der Handelsherrin hinfliegen. Dann gibt es eine kleine Nebenhandlung. Er wird auf der Straße von Zarkwor, die diesen Planeten im Moment erobert haben, erkannt. Aber er kann entkommen und wird von einigen Vesakenos gerettet. Am Folgetag im Gebiet der Relikte, es sind irgendwelche halb verrosteten Metallplastikskulpturen. Atlant fühlt sich seltsam angezogen von diesen Relikten. Die vorherige Äußerung im Roman, dass Atlant der Flammenstab Roark sieht, dass das alles zusammengehört, scheint sich hier also zu bewahrheiten. Nun kulminieren die Ereignisse. Atlan, noch geschwächt von der Anwendung des Flammenstaubs, gibt Befehl, Sarila herzubringen. Es nähern sich zwei Eishaarfelder. Der Flammenstaub aktiviert sich selbsttätig. Ein Feld bricht zusammen. Darunter ist einer der gesuchten Roaxi, ein Lordrichter namens Josh. Das Schwert der Ordnung befindet sich unter dem zweiten Eishaarfeld. Es ist aktiviert sein Feld selbstständig und man sieht Emion, einen Wurm, den Atlan bereits aus der Obsidian-Kluft kennt. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Den Schluss des Romanes fand ich sehr spannend geschrieben. Man merkt, dass die Ereignisse einem Höhepunkt zustreben und das ganze Auftreten ist sehr spannend beschrieben. Nicht gefallen an dem Roman haben mir die vielen Handlungsebenen. Es waren 4 oder 5 und aus der jeweiligen Perspektive wurde es beschrieben. Atlan, in der Liste der Hauptpersonen an erster Stelle genannt, ist zwar die wichtigste Person, meines Erachtens aber gar nicht die Hauptperson. Es gibt einen zweiten, einen Wissenschaftler, einen Archäologen, den ich hier in der Besprechung gar nicht angegeben habe, der gefühlt genauso viel Platz im Roman einnimmt. Das hat für mich den Roman so ein bisschen zerfasert. Ich habe Roman 12 noch nicht gelesen. Ich hätte jetzt gesagt, dass es für meinen Geschmack besser gewesen wäre, 11 und 12 als einen Roman zu nehmen und nicht auf 2 aufzuspalten und dafür die ein oder andere Nebenhandlung herauszustreichen. Insgesamt hat mich der Roman zum Schluss unterhalten. Bevor ich ende, noch ein kurzes Gesamtfazit der Serie. Ich hatte sie anders in Erinnerung. In meiner Erinnerung gab es viel häufiger die Anwendung des Flammenstaubs und auch viel häufiger die Anwendung mit physikalischen Erklärungen, beispielsweise wie im ersten Roman, als Atlan versucht hat, 30 Raumschiffe gleichzeitig zu einem Energiedefekt mehr oder weniger zu überreden. Da erhielt er ja Rückmeldung vom Flammenstaub und zwar immer das Bild eines startenden Raumschiffes. Das war einfach viel wahrscheinlicher. Solche Aspekte der Anwendung hätte ich gerne noch viel häufiger gehabt. Für meinen Geschmack hätte man dafür dann die ganzen Geschichten um die Juglas sehr zusammenstreichen können. Ich finde allerdings die Idee des Flammenstaubes, dass man Wahrscheinlichkeiten von Quantenwellen manipuliert, um damit Ereignisse hervorzurufen und, wie schon angesprochen, Magie zu erklären, nach wie vor sehr spannend. Da hatten die Autoren, die Redaktion oder wer immer darauf kam, eine sehr gute Idee. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass mich vor allem die Dinge interessieren, die ich persönlich in ein Exposé schreiben würde. Die Rahmenhandlung der Romane habe ich recht häufig übersprungen, denn ich empfand sie durchaus stellenweise als störend. Das ist jetzt gar nicht als Kritik gemeint, sondern liegt wahrscheinlich daran, dass ich die gesamte Serie in wenigen Tagen gelesen habe, Binge-Reading, und ich wollte einfach wissen, wie es mit Atlan weitergeht und was der Flammenstopp macht. Die anderen Dinge haben mich einfach nicht interessiert. Möglicherweise muss man sich für diese Serie mehr Zeit geben und die Romane mit etwas mehr Muse lesen. Wenn es ein Musikstück wäre, diese Serie, dann würde ich mir jetzt eine Playlist, eine sekundengenaue Playlist erstellen, sodass ich die Teile mir anhören kann, die mich interessieren. Hier beispielsweise im E-Book dann, dass man Abschnitte markiert, die einen im Moment einfach nicht interessieren oder sie vielleicht mit 1, 2 Sätzen kurz zusammenfasst, um sozusagen ein Destillat der gesamten Serie zu bekommen. Insgesamt muss ich sagen, ich habe etwa 5 Romanäquivalente der Miniserie komplett gelesen und das finde ich für eine 12-teilige Serie doch sehr viel. Insofern behalte ich die Serie in positiver Erinnerung. Damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.